In der heutigen Episode begrüßt Daniel Lüttolf, Leiter Crowdfunding bei Funders. Mit Funders sind schon über 300 Projekte erfolgreich realisiert worden und dabei eine Gesamtsumme von 8,5 Millionen zusammengekommen. Der Dani ist in der Leuchtenstadt Luzern fest verwurzelt und das merkt man auch, wenn er sich dafür engagiert. Zum Beispiel als Politiker im grossen Stadtrat, als Beirat beim FC Luzern, im OK vom Stadtfest oder wenn er uns mit den Wikinger an der Fasnacht unterhaltet. Herzlich willkommen, Dani. Schön bist du da.
Ja, herzlichen Dank. Freut mich sehr. Hallo Adi.
Ja, ich habe ja ganz kurz jetzt ein bisschen versucht, dich zu umschreiben. Zufrieden? Hast du noch Einwände? Hast du noch etwas zu ergänzen? Hättest du ja noch ganz viele Sachen, habe ich gesehen, oder, die man bei dir ergänzen könnte. Ich
bin jetzt gerade ein bisschen verschrocken, wie gut, dass du dich vorbereitet hast. Aber nein, es passt eigentlich so. Ja, vielleicht noch so vom Luzern Blues Festival.
Genau, das ist schon wichtig. Genau, das habe ich extra aus dem Intro rausgenommen, weil das geht eigentlich in die erste Frage rein. Ich habe ja so drei Fragen, um ein bisschen warm werden. Und die erste Frage ist, glaube ich, eine schwierige. Gerade, ich habe ja zwar gesagt, einfache Fragen zum warm werden. Du bist ja, wie gesagt, engagiert am Blues Festival Luzern und eben auch Mitglied bei den Wikinger. Wenn jetzt du müsstest entscheiden, ist es Blues oder Fasnacht? Kann man sagen? Oder ist das jetzt eine ganz schwierige Frage, gerade zum Starten?
Das ist eine total schwierige Frage, weil ich liebe beides. Fasnacht mit den Wikinger genauso wie ein Blues Festival hat mit dem persönlichen Musikgeschmack natürlich zu tun. Ich könnte mich also nicht entscheiden. Also nein, ja. Es muss immer beides sein.
Das ist gut. Es ist ja gut, dass Fasnacht einfach eine gewisse, nicht das ganze Jahr durch meistens ist, oder? Ich weiss nicht, wie es bei den Wikinger ist, klar, mit Üben und gibt es sicher auch noch Überschneidungen, aber
ja. Ich kann dir sagen, das Blues Festival dort im OK, das ist härter als jede Fasnacht.
Okay, das ist eine Ansage. Gut, die zweite Frage ist, hast du im Business-Kontext, jetzt kommt es zwar ein bisschen negativ, hast du im Business-Kontext schon einen besonders schlechten Tipp bekommen, der dir geblieben ist?
Auch eine wirklich schwierige Frage und ich muss die mit, ganz ehrlich gesagt, mit Nein beantworten. Mm-hmm. Ich habe noch nie wirklich einen schlechten Tipp bekommen, den ich dann auch umgesetzt habe.
Das ist wichtig. Es hat schon ein paar schlechte Tipps gegeben,
wo ich dann, ob das jetzt vom Bauchgefühl her oder ob das einfach, weil man realisiert hat, das ist so gar nicht möglich oder das passt nicht für mich, einfach schlicht nicht umgesetzt habe.
Ich frage natürlich so negativ, weil meistens ist ja das so, wenn man etwas Schlechtes hat, dann weiss man gerade, was das Positive daraus ist. Hast du, wenn man jetzt auch umkehrt, gerade etwas, wo dir irgendjemand mal als Tipp mitgegeben hat, im Guten, wo du sagst, da ziehst du heute noch davon oder dem folgst du heute noch ein bisschen? Oder
auch? Ja, ich hatte so diverse Vorgesetzte, die mich beeindruckt haben, das über ihre Art. Und das sind nicht ganz konkrete Tipps, wie übergeordnet, bleib am Ball oder gib nicht auf, etc. Das ist ein bisschen Mike Schiva-Zeug, finde ich persönlich. Aber einfach die Leute, die ein professionelles Verhalten an den Tag gelegt haben, im Umgang mit Mitarbeiterinnen, mit Mitarbeitern, im Umgang auch mit Innovationen, mit Technologie, die dann halt offen sind oder gewesen sind, die haben mich beeindruckt und die haben mich mit Bestimmtheit auch ein bisschen geprägt.
Sehr schön, ja. Dann die letzte Frage. Hast du gerade ein Thema, das dich sehr interessiert, aber du noch nicht dazu gekommen bist, dich im Detail reinzulesen? Gibt es da gerade etwas, das dir vorschwebt?
Ja, also gerade heute wieder darüber nachgelesen. Das ist eigentlich die ganze CRISPR-R-Technologie. Mhm. Das ist jetzt halt eben das Aufscheren von Genen. Finde ich total spannend. Einerseits aus technologischer Sicht und andererseits selbstverständlich auch aus moralisch-ethischer Sicht, was da alles machbar und möglich ist. Aber das hat ja mit Digitalisierung im weitesten Sinn nicht so viel zu tun.
Kann sein.
Aber im Digitalisierungsumfeld, da finde ich, das sind einfach so Fragestellungen zum Thema AI, KI, die Klassiker, wo du aber schon sehr, sehr viele Infos hast. Da geht es mehr darum, wie gehe ich persönlich mit dem um oder wie gehen wir allenfalls im Business mit dem um.
Ja, das wird natürlich eben eine grosse Herausforderung sein. Oder auch du in der Politik tätig bist, ist natürlich auch, oder wie geht auch ein Gesetz vielleicht damit um, oder mit solchen Fragen und jetzt Ja, da hat es noch ein paar Fragen zum Beantworten. Genau. Sehr spannend, ja. Das sind mal so die drei Fragen gewesen, zum Reinkommen. Jetzt würde ich mal sagen, wir gumpen noch ein bisschen zurück. Wenn du schauen, wo bist du hergekommen, bis du jetzt bei der Luca B gelandet bist. Als Spoiler kann man sagen, ist ja nicht das erste Mal, wo du dort bist. Aber ich habe gefunden, du hast, also das Erste, was ich gefunden habe, ist eigentlich, du hast die Lehre als etwas ganz anderes gemacht als Elektrozeichner, wenn ich das richtig gefunden habe.
Du hast wirklich gut recherchiert.
Ich habe alles gefunden.
Ja. Gut, ich bin auch relativ transparent online.
Richtig.
kommt dazu. Ja, das war lustig, weil eigentlich hätte ich in der Schule eine Kunstgewerbeschule machen und dann ist eine Nachbarin ist abgelehnt worden an der Kunstgewerbeschule und die hat hervorragend können zeichnen. Da habe ich das Gefühl gehabt, Mist, da werde ich keine Chance haben. Dann bin ich zum Berufsberater nach der 3Sek oder während der 3Sek noch. Und der hat gefragt, was ich gerne mache. Da habe ich gesagt, ich zeichne gerne und ich tue gerne mit Elektrobauteilen basteln. Aha. Also ich habe das ganze Zimmer mit blanken Drähten verkabelt, habe Lichtorgeln dort. Also dass das nie brennt hat im Zimmer, ist eigentlich ein Wunder. Ja, und der hat sich das Leben sehr einfach gemacht, der Berufsberater, und hat gesagt, du wirst jetzt Elektrozeichner. Aha. Relativ trivial, das habe ich dann gemacht. Und während dieser Zeit bin ich dann auch sehr, also Computer haben mich halt sehr interessiert. Ja, und dann sind wir die erste Klasse gewesen, wo die Lehrabschlussprüfungen auf dem Computer haben können machen. Ich merke, dass ich bin nicht mehr 24. Und ja, das, also da sind 8 Leute, ältere Herren, sind hinter dir gestanden und haben zugeschaut, wie das so funktioniert. Und aus dem Grund, da bin ich mir dann sicher gewesen, da kommen alle durch bei der Lehrabschlussprüfung, oder? Weil wir ja die Ersten gewesen sind auf CAD. Ja. Aber was wirklich spannend war, ist, ich hatte dort einen Freipass im Lehrbetrieb. Ich bin quasi der Einzige gewesen, so hat man zumindest den Eindruck gehabt, oder sind sie der Meinung gewesen, der rausgekommen ist mit Computer.
Ja, ja.
Ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte keinen Plan von Computer. Aber vielleicht einfach ein bisschen mehr als alle anderen.
Ja, so. Kann manchmal auch länger.
Absolut. Und das ist lustig gesehen, weil ich habe dann XPCs wirklich geschrottet, kaputt gemacht, weil ich die dann manuell versuchen abzudaten oder abzugraden. Weißt du, bessere Chip drin, bessere Grafikkarten, etc., etc. Und dann ist es halt nicht mehr gegangen. Dann bist du wieder zum Chef gegangen vom Betrieb und hast gesagt, du weißt, das kann halt einfach passieren. Der Computer ist kaputt, ich muss jetzt einen neuen holen.
Ja, ja.
Und trotzdem haben die doch x-tausende von Franken gekostet. Ja, und ich habe anstandslos immer dürfen einen neuen holen. Und so hast du aber gelernt. Und so bist du ins Thema gekommen. Ich habe dort so Bücher gelesen über ConfigSys, AutoExec, BAT.
Also sehr schön, das ist
ziemlich nerdig.
Ja. Und Was ich jetzt auch noch gesehen habe, ich weiss dort nicht, du kannst dort einfach weitermachen, wie du siehst. Was ich auch noch aufgeschrieben habe, du hast ja aber nicht nur eine Faszination gehabt für Computer und Technik, sondern auch das Musikalische ist dort schon, ist das schon dort parallel gelaufen oder ist das später dazugekommen?
Das ist parallel gelaufen. Ich habe eigentlich, nachdem, dass ich Kunstgewerbeschule, also keine Chance gehabt habe, dann die Lehre gemacht habe, bin ich parallel dazu in die Jazzschule.
Ja.
So, und dann bin ich in der ersten Klasse von der Jazzschule Luzern. Und ich bin der Einzige, der noch einen Job hatte nebenan.
Okay.
Ja. Das war speziell. Und als Schlagzeuger ist das ein bisschen schwierig, weil als Schlagzeuger bist du verpflichtet, ein zweites Instrument zu machen, das heisst das Klavier.
Okay.
Und da hatte ich weder Zeit gehabt, noch irgendwie wirklich Lust, das Klavier zu lernen, weil ich eigentlich mit der Band unterwegs war. Ich wollte Schlagzeug spielen mit der Band und nicht unterrichten. Aber ja, auf jeden Fall ist Computerzeug und Musik, das ist immer parallel gegangen. Und dann haben halt die Eltern gesagt, so dann jetzt fertig. Also mit der Jazzschule hörst du jetzt auf, weil die Noten halt während der Lehre stetig runter sind. Und dann habe ich ein Jahr, zwei aufgehört und bin dann aber wieder in die Schule gegangen. Dann noch auf Zürich, Entschuldigung, in eine Schlagzeugschule mit der Idee, dass ich dort ein Stipendium bekomme für das PIT in Los Angeles.
Okay.
Aber auch das hat dann nicht geklappt. Ja, aber die Musikerzeit, ich habe dann ein paar Jahre versucht zu überleben. Ich habe überlebt.
Okay.
Ja. Das heisst, das war mein Job gewesen. Ich habe unterrichtet, also auf dem Instrument, an Musikschulen. Im Soundhouse Luzern, was es früher gegeben hat, im Drummershop mit dem Charlie Weibel, ist eine sensationelle Zeit gewesen. Und mit der Band natürlich viel unterwegs gewesen, glaube in jedem Club gespielt in der Schweiz. Das ist schon leise gewesen. Dann Und dann ist mal irgendeinmal der Moment gesehen, weil wir haben uns immer im Parterre getroffen, vor und nach der Probe. Und das Restaurant Parterre war das erste Internetcafé gesehen. Hier in der Stadt Luzern.
Okay. Ich weiss noch, dass dort ganz alte PCs hatten, auch als ich noch jünger war, aber ich habe nicht gewusst, dass es das erste war. Okay, ja. Spannend, ja.
Und, also, alte PCs. Oder, ja, also, die älter sind unter euch, die kennen das Geräusch noch vom Modem. Genau so war es. Und dort hatte ich dann den ersten Connect zum Internet.
Okay.
Und ja, offenbar bin ich nicht so mit Intelligenz beseelt, weil ich habe doch irgendetwas ein halbes Jahr gebraucht, bis ich realisiert habe, wie das Internet überhaupt funktioniert und was das ist. Mhm. Und was für Chancen, also wie das die Welt kann verändern. Mhm. Und ab dem Moment bin ich immer vor der Probe und nach der Probe mit diesen zwei, drei, vier Nerds, die dort waren, in Newsgroups gesehen und haben uns dann selber HTML beigebracht und haben angefangen, die ersten Webseiten zu bauen. Das war so quasi der Grundstein gewesen.
Okay. Und ist dann aus dem heraus eigentlich deine Firma schon entstanden oder ist denn das noch ein paar Jahre gereift? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist noch eine Zeit gegangen, weil dann sind so Werbeagenturen, ganz klassische Werbeagenturen, sind dann halt plötzlich ins Parterre gekommen.
Ah, ja.
Ja. Und haben gesagt, wir haben da einen Kunden, die wollen eine komische so irgendeine Internetseite. Ja. Ja. Das war also Mitte 90er Jahre gewesen.
Okay.
Und wir haben gehört, da gibt es so ein paar Langhörige, die so etwas können machen. Und auch da, wir haben keinen Plan gehabt, was wir wirklich können oder nicht können.
Aber besser als die anderen.
Genau, somit haben wir auch immer gesagt, klar, wir können das machen.
Genau.
Wir machen das für euch. Und das hat dann dazu geführt, dass mal irgendwann eine Webagentur gekommen ist und gesagt hat, du, wir müssten eigentlich genau noch eine Person haben mit diesen Skills. Ja. Und du hast ja noch keine Schule können machen, oder? Das hat es nicht gegeben. Das hast du alles selber von der Pike auf müssen lernen. Mhm. Und das war eine total spannende Zeit gewesen. Das heisst, der Fokus hat sich dann wirklich kurzfristig verändert. Die Musik ist immer weiter runter und das ganze Internet-Zeug, das ist immer sexier geworden.
Ja. Hat auch immer ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich gebraucht, oder? Halt etwas neu lernen, braucht halt gerade ein bisschen mehr Zeit.
Absolut. Ja, und dann bist du bis morgen um 2, 3 halt vor der Kiste gesessen, hast probiert, hast gelernt, hast dich austauscht in der Community, etc. Und dann habe ich dann gewechselt zu einer Webagentur. Mhm. Und das war total super gewesen. Also, der Lohn ist zwar nie pünktlich gezahlt worden. Manchmal ist er gekommen, manchmal nicht das, was vereinbart worden ist. Aha. Aber der Groove dort, das war wirklich so der Start-up-Moment. Im Sinne dessen, weißt du, das Team war total gut gewesen. Die meisten haben wirklich ein ganz tolles Know-how gehabt. Und man ist am Wochenende freiwillig dort, dann hat die Freundinnen noch mitgenommen, eine Flasche Wein, hat dort gekocht. Und wenn wir fertig gegessen haben, haben die Frauen irgendein Spiel gemacht und wir sind dann wieder zurück am PC und haben dann versucht zu programmieren.
Ja.
Und das hat eigentlich hervorragend funktioniert. Und dann ist der 2000er Crash gekommen.
Ja.
Der erste grosse Internet-Crash.
Ja.
Oder wo dann so Firmen hochgehandelt worden sind, wir gehen da Börsen und da verdienst du jetzt Millionen. Und das ist natürlich alles nicht der Fall gewesen.
Ja.
Eins, zwei ist miterlebt, aber eine ganz, ganz interessante, spannende, lehrreiche und intensive Zeit. Würde ich nie wollen missen. Und dann ist Folgendes passiert. Dann, weil es ist ein bisschen Fire and Higher gewesen auf dieser Webagentur, weil jeder, der einen Computer hatte, der ist sich blind vorstellen, ist einfach die gelaufen in die Agentur und hat gesagt, du, ich will hier arbeiten.
Ja.
Kann ich das? Und dann, weil wir tatsächlich Leute gesucht haben, immer wieder, oder, weil die Auftragslage ist ziemlich steil gestiegen, haben wir die müssen prüfen. Mhm. Aber wie vorher dann schon gesagt, du hast keine Ausbildung, ich kann machen nichts.
Ja.
Dann haben wir das Ganze einfach austestet. Ich habe ihnen ein Blatt Papier vorne gelegt. Ich habe mit dem Bleistift gesagt, schau, das Logo muss oben links sein.
Aha.
Dann kommt Navigation, dann haben wir ein Bild, also eigentlich fast so, wie es auch
noch ähnlich, sieht immer noch so aus.
Genau, und dann haben wir einen Titel und dann haben wir einen Text.
Ja,
ja. So soll das aussehen. Und hier hast du die Möglichkeit, im One, also im Editor,
ja, genau.
im OnePad, schreib den Code bitte. Und dann ist Geschwindigkeit ein Qualifikationskriterium gewesen. Und selbstverständlich, ob der Code auch korrekt war.
Ja, ja.
Und dann haben wir den copy-pasted. haben den im Browser innen angeschaut. Mhm. Netscape.
Sehr schön, ja.
Genau. Und dann ist es entweder gut gewesen oder nicht gut gewesen. Und 90% von allen Bewerberinnen und Bewerbern, die haben keinen Plan gehabt.
Okay.
Das sind dann alles so sogenannte Script-Kiddies gewesen, die zwar gewusst haben,
okay, gegeben,
ich muss das Zeug da abkopieren und dann einsetzen und dann geht das.
Ja.
Ja, oder wir haben auch Webseiten auf der Quellcode geprüft, wo wir dann halt einfach Fragen gestellt haben. Und dann hat es halt viele gegeben, die haben keinen Plan gehabt. Und dann einige, die haben einen sehr guten Plan gehabt und die hat man dann eingestellt.
Aha.
Gut. Ja. Und dann ist eben Folgendes passiert. Ich habe es vorhin kurz angetönt, es war Fire and Hire. Und ein Projektmanager von der Webagentur, der ist dann gekündigt worden. Und er ist dann zur Obwaldner KB.
Ja.
Und plötzlich hat er angerufen und hat gesagt, Dani, KB sucht einen Webmaster, hat das noch geheissen.
Ja, ja.
Das wäre doch etwas für dich.
Mhm.
Und ich, Bank, geht es dir eigentlich? Also ich passe definitiv nicht auf eine Bank. Da bin ich aber gleich dort, aus monetären Gründen und auch mit der Idee, dass der Lohn pünktlich kommt, etc. Und das war im Jahr 2000. Da habe ich als Einzelmasker dort angefangen. Und angefangen habe ich eigentlich dort, also zugesagt habe ich bei der KB, weil der ist vorgesetzt, der ist einfach der coole Socke gewesen. Punkt 1, Punkt 2, mein Vorgänger, das ist also so etwas von einem Nerd gewesen, der hat ein unglaubliches Wissen gehabt. Lebt leider nicht mehr. Aber ich würde mal schüch behaupten, ohne dass ich das jetzt recherchiert habe, dass er einer von der ersten weltweit war, wo ein Translator programmiert hat, Japanisch-Deutsch, Deutsch-Japanisch auf PHP.
Okay.
Und das ist dort alles relativ neu released worden. Ich bin nicht ganz sicher, wenn die erste PHP-Version rausgekommen ist, aber das müsste so um 1999, 2000 gewesen sein, denke ich. Der hat echt einen japanischen Trainer programmiert. Und ich war so fasziniert gewesen, von dem Know-how, dass ich das Gefühl hatte, okay, das werde ich nie erreichen. Es ist nicht möglich, das Know-how zu bekommen. Aber wenn er sich da wohlgefühlt hat, dann werde ich das wahrscheinlich auch. Das war so meine Intention. Ich muss aber noch schüch dazu sagen, dass diese Person ein leichter Soziopath war. Also er war für sich im Kämmerlein und hat halt einfach gebastelt, aber mit Leuten hat er nicht wirklich umgehen können.
Aber ich wollte jetzt fragen, eigentlich, oder? Also Webmaster kann man ja verschieden interpretieren oder eben entweder, ich kenne es jetzt weniger, als man dann mega viel programmiert, sondern eher halt einfach eben ein bisschen umfragt oder eben auch die Anlaufstelle ist natürlich halt auch für alle, die ja zuvorderst auf die Webseite wollen zum Beispiel oder irgendetwas neu wollen.
Ja. Genau, also du musst ja Kunden verstehen einerseits und du musst aber auch intern die Teams entsprechend abholen, oder? Und da ist ein Soziopath, der manisch, depressiv, plus noch introvertiert, sorry. Ist eben suboptimal. Wegen dem hätte er müssen gehen und ich habe ihn dann ersetzt. Aber du, Adi, weißt, es war nach wie vor so, gewesen, auch im Jahr 2000. Ich habe, glaube ich, ein Jahr gebraucht, mich intern zu erklären, was du da eigentlich machst. Also ich war dort eine Einzelmaske. Es hat eigentlich nur noch das weisse Ärztekittel gefällt. und dann sagst du, ich bin zuständig für das ganze Internet. Also das ist ja eh nur ein Trend. Also weißt, das ist ja 3-4 Jahre weg. So sind zum Teil Feedbacks gesehen.
Glaube ich.
Aber es ist dann halt stetig vorwärts gegangen. Und ich habe dann auch plötzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Dann bist du halt befördert worden. Plötzlich hast du ein Team gehabt. Plötzlich hast du eine Abteilung gehabt. Plötzlich hat man gemerkt, oh, das ist geschäftsrelevant. Oder irgendwann hat man das erste E-Banking eingeführt. Genau. Also, das war auch eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen.
Absolut, ja. Und du bist ja der Banken dann auch treu geblieben. Also eben, du bist ja 10 Jahre dann bei der KB gewesen. In deren oder eben anderen Positionen dann eigentlich. Eben, du bist Leiter Internet. Intranet habe ich eigentlich noch aufgeschrieben gehabt. Du hast nachher aber gewechselt zu der Post Finance. Und dort hast du, also wenn ich den Jobtitel lese, ein bisschen eine andere Aufgabe gehabt. Oder ist das nur ein Jobtitel, der etwas anders tönt hat? Oder?
Ja, die Titel.
sind immer schwierig. Ja,
wie immer. Also, ich muss noch eins kurz. Sorry. Du hast noch gefragt, wenn die eigene Firma an Start ist.
Natürlich, ja.
Und die habe ich während der Webagenturzeit, habe ich die dann auch eröffnet.
Ja.
Also parallel dazu. Also, das war im Jahr 2000. Oder 98, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich meinte die 2000.
Ich habe 98 aufgeschrieben, 98, aber das ist das, was LinkedIn sagt.
Ja. ich bin nicht mehr ganz sicher.
Ja.
Und dann habe ich auch mit der eigenen Firma habe ich dann angefangen, Webseiten zu entwickeln.
Ja.
Etc. Zuerst als Hobby und dann ist das halt immer mehr geworden, weil dann halt auch plötzlich mehrere Mandanten gekommen sind. Und
klar,
das ist immer, auch während der Festanstellungen bei der Lucabi und bei den weiteren Firmen, wie eine Bedingung gesehen.
Ja.
Das musst du ja transparent offen.
Ja, sicher. Ja.
Schau, ich habe hier noch eine eigene Firma. Mhm. Das mache ich seriös. Das heisst, ich brauche etwa mal auch durch den Tag, durch die Zeit, dass ich das und das kann machen kann. Oder wenn ich einen Support habe, oder was auch immer. Und das ist eigentlich immer einfach akzeptiert worden.
Ja.
Das ist kein Problem. Also, Tipp an euch alle. wenn ihr eine eigene Firma auftun wollt, dann schaffe ich gleich mal 100% und tun die eigene Firma einfach mal auftun und dann Step by Step vorwärts machen.
Ja, und sind transparent, oder? Ich glaube, das ist schon noch wichtig. Weil, ich meine, klar, man kann es nebenzu machen, aber es hilft vielleicht auch für ein gewisses Verständnis, oder? Ja. Oder eben genau so das, was du gesagt hast,
Banken haben, also da bin ich wie eine Einzelmaske gesehen, oder? Das haben die wenigsten von den Banken, dass sie noch eine eigene Firma haben, wo mit dem gleichen Business eigentlich zu tun haben. Und mein Argumentarium ist eigentlich immer das gesehen, hey, look, Kunden haben plötzlich Anforderungen oder Wünsche, Bedürfnisse, die ich versuche umzusetzen. Das heisst, ich schärfe mein Know-how, mein Wissen, wo dann der Bank auch wieder zugutekommt.
Ja, genau.
Also, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation
für beide. Das ist wie eine Weiterbildung einfach im echten Marktumfeld. Ja.
Exakt, genau. Und dann nach 10 Jahren Lucabi, da könnte ich noch 2-3 Anekdoten erzählen. Also, weißt du, das erste Intranet ist eine HTML-Seite gesehen. Einfach eine HTML-Seite mit einem News-Ticker
unterführt, der durchläuft, oder?
Genau, der durchläuft. Also ein simples JavaScript, wo du im Editor einfach die News hast können anpassen. Ja. Du hast dann das File, das Textfile, müssen immer am richtigen Ort einfach abspeichern, einen Reload machen und dann ist der Ticker aktualisiert gesehen. Die HTML-Seite mit dem simplen JavaScript hat einen mittleren 5-stelligen Betrag gekostet von einem externen Anbieter. Und weil eben auch viele Leute wirklich noch keinen Plan gehabt haben, hat man dort wirklich tatsächlich sehr, sehr gutes Geld können verdienen.
Ja, ja.
Das habe ich aber von Anfang an ziemlich verabscheut. Und mir hat es auch nicht geglaubt. Also hast du genau das File nachgebaut innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann hättest du die Blicksäule gesehen. Also das kannst du mit Geld nicht aufwerten.
Das glaube ich,
Sehr, sehr interessant. Das ist zum Glück heute nicht mehr der Fall.
Ja.
Also schwarze Schäfe, die gibt es sicher noch, aber...
Das ist halt alles transparenter, oder?
Ja, absolut. Ja. Und dann nach 10 Jahren ist mir aber langweilig geworden. Ich habe Wirtschaftskommunikation studiert, ein E-Business CAS gemacht und dann habe ich ein MBA noch gemacht. Und dann nach dem Abschluss vom MBA habe ich das Gefühl, jetzt muss ich etwas Neues machen. Lucabi ist ein toller Arbeitgeber, das ist keine Diskussion, aber 10 Jahre lang mit den gleichen 6, 7, 8 Leuten immer die gleichen Diskussionen führen, das ist halt, da willst du mal ein Change.
Versteht man, ja.
Genau, und dann habe ich mich auf den Markt gehauen, habe gekündigt bei der Lucabi und ich hatte 3 Angebote gehabt, weil die einfach gutes Budget hatten, aber ich habe mich dann schlussendlich entschieden für PostFinance und das war auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung gewesen. Ich habe dann dort zuerst also habe ich die Leitung Konzeption übernommen. Und das war eigentlich das Team, das Vorschläge haben müssen konzipieren für die Webseiten und auch für das E-Finance, wie man das könnte kundenfreundlicher, besser, welche Tools braucht es noch, welche nicht.
Ja. Also Vision. Usability immer im Hintergrund, oder?
Genau,
ganz genau. Ja,
okay. Also von der Idee bis zu der Umsetzung, das eigentlich konzipieren. Und ich durfte das Team übernehmen dort. Es waren auch ganz, ganz gute Leute gewesen. Also gegenüber der Lucabi ist der Altersdurchschnitt bei der PostFinance vielleicht um 20 Jahre jünger gewesen.
Okay, ja.
Oder? Und das war auch gerade ein ganz anderer Groove gewesen. Also ich hatte total Freude ich habe aber aus dem tiefsten Plaudern. Die erste Vorgesetzte, die ich hatte, ist halt schon, ich hoffe, du hörst nicht zu, sonst auch gleich, eine schwerst cholerische Person gewesen. Und das hat zu ganz komischen Situationen geführt. Also, dass sie, weil sie ist unter Druck gewesen, dass sie Sachen muss liefern gegenüber
Geschäftsleitung
etc. oder bezüglich Weiterentwicklungen, innovativen Ideen etc. Und du kannst auch das wirklich einfach rauszaubern.
Ja,
oder?
Ja.
Und in der ersten Woche, als ich bei der PostFinance angefangen habe, steht sie am Morgen plötzlich am Pult und schreit mich. Dort haben wir schon grosse Büroräumlichkeiten gehabt, also offen. Und schreit mich einfach zusammen.
Ja.
Was macht ihr da? Ich könnt genau nichts und niemand von euch kann irgendetwas. Und du hast die Welt nicht verstanden.
Ja, ist auch nicht der optimale Fall, wenn man den Druck, den man selber bekommt, dann so weitergeht. Das spricht auch nicht für Person. Ja.
Das in der ersten Woche, wo du angestellt
warst. Ja, ist schwierig.
Habe ich auch sehr speziell gefunden. Ich habe gedacht, ich packe mein Zeug zusammen, mit ein Bier nehmen. Andere dann ein E-Mail geschrieben, du können wir uns morgen um 7 Uhr treffen. Mhm. Und sie umgehend zurück geantwortet. Ja, klar, machen wir.
Ja.
Und dann bin ich am nächsten Morgen um 7 Uhr bei ihr im Büro gestanden und gesagt, du, wie war das gestern gewesen? Und sie war es gestern. Ah. Ich, ja, du hast mich vor der ganzen Abteilung, also nicht nur mich, sondern auch meine Mitarbeiter, hast du einfach zusammengeschissen.
Ja.
Grundlos.
Ja.
Sie, echt?
Das ist ja schwierig, natürlich. Ja.
Sie ist sich dessen nicht im Ganzen so wie ausgesehen. Und da habe ich sie gefragt, wie mich mit dem soll umgehen künftig. Oder? Also ist das für dich okay, eine Rolle gehen, einfach ignorieren?
Ja.
Und dann hat sie gemeint, ja, das passt.
Also, speziell, ja, aber ja.
Sehr, sehr speziell. Ja. Kann man machen, muss man nicht.
Ja,
ich habe mit dem können umgehen. Ich habe dann einen Innovationsmanager gesucht. Und das ist natürlich ein Feuerstuhl. Und da haben wir uns, weißt, breit abgestützt, oder, für eine Person entschieden. Sie haben bei mir die Probezeit auch verlängert, aber mir ist das so lange wie breit gewesen. Und hat ihm, plötzlich steht sie am Morgen, der Innovationsmanager ist eben breit abgestimmt, haben wir ihn dann angestellt, ist neben mir gesessen. Und dann kommt die Leiterin wieder, kommt zu mir, der hockt neben mir, müsst ihr euch das vorstellen, der hockt neben mir und sie sagt zu mir, du Dani, du bitte Probezeit mit ihm verlängern. Jetzt.
Ja, schön.
Okay, ich schaue zu meinem Innovationsmanager rüber und habe das Gefühl gehabt, ja, du komm, wir gehen schnell einen Kaffee nehmen.
Ja.
Habe
ja,
ich ihm erklärt, du, easy, das ist einfach so eine Formsache, das ist ihre Art.
Ja.
Hat sie bei mir auch gemacht, oder? Also, easy.
Ja. Kein ja, hilft dann immer noch, dass er dann jemanden an der Seite hat wie dich. Dass
genau. Ich habe versucht damit, also ich habe ihm das erklärt und bin davon ausgegangen, dass das dann gelöst ist.
Ja.
Aber das Gegenteil ist passiert.
Okay.
Der ist in eine Negativspirale reingekommen, der hätte nicht mehr arbeiten können, hätte wirklich Depressionen bekommen.
Oh,
also,
okay.
Ja, das war wirklich schlimm. Ja. Und dann haben wir versucht, ihn intern an einem anderen Ort zu platzieren.
Ja.
Mit weniger Druck, mit weniger so komischen Leuten,
wie es bei
uns war.
Klar, hilft.
Und da haben wir aber zum Glück für ihn etwas gefunden.
Ja.
Also, das war einmal gut gewesen. Und weil wir dann, das gibt es auch heute noch in grösseren Organisationen, den Mut vielleicht nicht hat, Leute wirklich auf die Strasse zu setzen, macht man was? Wir machen eine Reorganisation.
Ja, ja,
also,
ja.
Man hat diese Person dann quasi an einen anderen Ort, befördert, aber ohne Mitarbeiterführung mehr.
Niemandem kann wehtun.
Ganz genau.
Ja, ja.
Also, weg.
Ja, es ist so. Ja. Es ist.
Dann habe ich eine neue Chefin bekommen. Dann bin ich plötzlich im Business Development Umfeld für Geschäftskunden. Auch total spannend gewesen. Und dort habe ich die beste Chefin gehabt.
Ja.
Also das war eine Top-Frau. Und da merkt man halt einfach, dass in der Führung, da kannst du noch 1000 Kurs machen, es gibt einfach Vollidioten. Das war meine erste Vorgesetzte. Und da gibt es Dängeli und die Perfekten. Und das ist dann die zweite Vorgesetzte.
Wo auch eine extrem direkte Auswirkung natürlich auch auf die Arbeit hat, finde ich. Oder? Also ich weiss nicht, was bei dir war. Also wenn du halt nicht musst überlegen, okay, explodiert jetzt der Vulkan oder nicht, sondern einfach weisst, okay, ich habe auch Rückendeckung.
Absolut.
Dann ist natürlich auch schön. Und vor allem im Innovationsbereich muss man ja schon sagen, dort keine Rückendeckung zu haben, ist sehr schwierig, finde ich. Weil du kannst ja nicht sagen, das ist richtig und das ist
falsch. Ja, das gibt es nicht. Oder du musst halt wirklich try and error, du musst Sachen ausprobieren mit unterschiedlichen Methoden. Halt auch, aber diese Methoden hat man sich zuerst aneignen und nicht nur du als Person, sondern die ganze Organisation. Man muss zudem ein klares Bekenntnis geben, ja, wir wollen da einen Schritt weiterkommen. Und ich habe mich aber mit dieser Altchefin, also mit meiner Erstchefin, arrangieren können.
Ja,
ich habe mit dem nicht wirklich grössere Probleme gehabt. Ist dann aber schon viel, viel besser gewesen mit der neuen Chefin, weil sie hat dann wirklich Raum geschaffen und auch zugelassen. Mhm. Oder dass du eben, und das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man in einem innovativen Umfeld, oder weil man in einem Umfeld tätig ist, wo Innovationen kreieren sollte, ja. Muss man ein bisschen Vertrauen haben, muss sie unterstützen, man muss Methoden auch selber lernen.
Ja. Also, darf auch man, nicht zu so impulsiv sein, oder? Dass nein. Man gerade sagt, nach dem ersten Monat hat es nicht funktioniert, da ist alles ein Seich. Genau. Weil das braucht ja Zeit. Oder?
Das braucht, genau. Ja. Also, es braucht Zeit, es braucht Willen, es braucht natürlich auch ein bisschen Budget.
Ja, klar.
Und das hat PostFinance selbstverständlich gehabt.
Ja.
Ja, und dann ist irgendwann der Moment X gekommen, wo ich kontaktiert worden bin, wiederum von der Luca B, mehrmals. Dann kommt eine Person A und sagt, du, wenn wir ein Bier nehmen, Person B, können wir zu Mittag essen miteinander. Irgendein, also es hat x solche Treffen gehabt, habe ich das Gefühl gehabt, irgendetwas ist da im Busch. Dann bin ich, glaube ich, am 6. 7. Treffen, in der Ente ist das gewesen, an einem Abend. Da habe ich dann gefragt, wieso komme ich jetzt so viele Mails über? Oder weißt du, wieso habe ich euch jetzt so? Also, ich mache euch ja alle. Weißt,
ja, das ist alles gut. Ja, schön.
Aber ihr habt doch, um was geht's?
Ja, ja.
Was mache ich da? Und dann haben sie dann Katze aus dem Sack gelassen und haben gesagt: Look, wir haben eine strategische Initiative. Wir wollen ins Crowdfunding quasi ein Geschäft einsteigen und wir brauchen jemanden, der diese strategischen Initiativen übernimmt, leitet und aufbaut.
Ja.
Und dann habe ich das Gefühl gehabt, wow, das ist jetzt doch sehr, sehr spannend.
Weil die Luca B, wenn ich es richtig gesehen habe, ist auch die erste Bank gewesen, glaube ich, die sich in diesem Bereich hinein sich, sag jetzt mal, gewagt hat, oder?
Ja. Genau, und jetzt muss man sich vorstellen, man ist wirklich in einem jüngeren, agileren Umfeld, wie bei der PostFinance. Und kommt eine Anfrage eben von der Luca B zurück. Also, weißt du, Pendeln und so Sachen, das war kein Thema.
Ja.
Und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, bei einer konservativ gelagerten Bank, wo ich schon können, so etwas komplett Neues aufbauen, das finde ich äußerst reizvoll.
Ja, definitiv.
Und das habe ich dann sehr gerne angenommen. Dann bin ich wieder zu der Luca B zurück. Und das war dann auch interessant gewesen, weil wir haben dann ausgeschrieben, oder? Es braucht dann irgendwie ein bisschen Software.
Klar.
Haben das ausgeschrieben und das sind drei Firmen, sind dann gepitchen. Und die eine Firma, das war eine Zürcher Agentur, also mit einem ganz breiten Zürcher Dialekt, oder einem grossgewachsenen, attraktiven Mann, der sagt, hey, schaut, wir haben keinen Plan, wie Crowdfunding funktioniert. Und das ist Grundvoraussetzung, dass es bei euch nachher funktioniert, weil wir müssen das ganz neu denken.
Okay.
Hat er nicht gefunden? Okay.
Ja.
Dann ist mir das Sätzchen noch geblieben. Da habe ich zurückgefragt und habe gesagt, sorry, ist das jetzt wirklich, ihr habt keinen Plan. Und das ist wie die Voraussetzung für einen Erfolg. Keinen Plan zu haben. Ja.
Ist mutig, so reinzugehen, natürlich, ja.
Sehr, sehr mutig. Also, die haben also ein Selbstwertgefühl, hat es ihnen sicher nicht gefällt.
Ja, ja, ja.
Dann die zweite Firma, das war wie ein Zulieferant gewesen, also, weißt du, wo unterschiedlichste Banken hatte. Das war eine hervorragende Präsentation gewesen, sehr, sehr gut. Das Problem war dort, dass sie das selber nicht betreiben.
Ja, ja.
Und ich bin der Überzeugung und auch heute noch der Meinung, wenn du etwas glaubhaft willst, quasi an Mann, an Frau, an was auch immer bringen, dann mach das selber auch. Also, du musst authentisch sein. Wegen dem haben wir das dort nicht gemacht. Und die dritte Firma, die gekommen ist, das sind heute noch Zulieferanten von uns, das war quasi Startnext, gewesen, wo wir so in die Schweiz gebracht haben.
Okay. Ja. Sie sind von
Deutschland.
Ja.
Okay. Startnext ist die grösste Crowdfunding-Plattform im deutschsprachigen Raum. Und der ist ein paar Minuten zu spät gekommen. Der ist allein gekommen.
Ja.
Hat einfach sein Mäppchen dabei gehabt. Und dann ab der ersten Sekunde hast du gemerkt, okay, das ist jetzt kein Verkäufer. Nichts zu tun mit Sales.
Aber er weiss, was das Thema ist. Nicht.
Exakt. Ja, also er kennt es aus dem FF.
Ja.
Er hat ein ganz höchst technisches Verständnis. Und auch ethisch, moralisch. Also er macht das aus intrinsischer Motivation. Hat er Startnext aufgebaut.
Okay.
Ich bin begeistert gewesen.
Ja.
Und seitdem arbeiten wir mit ihnen zusammen.
Ist sehr schön, oder, dass das alles auch so geblieben ist. Wenn man jetzt darauf schaut, eben, Funders, eben, du hast gesagt, Crowdfunding, Plattform, ihr habt einige grosse Projekte, vor allem auch in der Anfangsphase, durchbekommen, auch dort. Ich glaube, der Gletschergarten Luzern war auch eines der ersten Projekte, glaube ich, sogar. Gewesen, ja. Oder sicher eines der grösseren. Mm. Oder nicht? Oder
wir haben Gletschergarten, wir haben zwei Projekte gemacht mit dem Gletschergarten.
Ja.
Manchmal machst du ein kleines Projekt, also das erste Projekt war eher ein kleineres.
Okay.
Dort ging es um die Finanzierung gegangen von einem grossen, wirklich grossen Umbau. Ich glaube, das Budget von diesem Umbau, das war die Höhle, die sie jetzt frisch gemacht haben, oder vor zwei Jahren eröffnet haben, drei Jahren. Ich glaube, das Gesamtbudget war 20, 25 Millionen. Und dort machst du kleinere Projekte, einfach um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu gewinnen.
Ja, ja, ja.
Also, weil das wird im Parlament dann, diskutiert, etc. Mhm. Und dann hilft das manchmal schon, wenn man kann sagen, da haben hunderte Leute haben partizipiert, es ist in den Medien gestanden, in der Öffentlichkeit ist es verankert. Wegen dem wäre es schon gut, wenn man das würde unterstützen.
Mhm,
also das hat mehr taktische, marketingtechnische oder kommunikationstechnische Gründe gehabt.
Ja,
dort haben wir irgendeinen Spiegel vom Spiegelsaal für 10'000 Franken
haben
wir so finanziert.
Ja.
Genau, also wir sind relativ stark gestartet mit ein paar grösseren Projekten. Wir haben auch aktuell noch immer noch vier Schweizer Rekorde, die noch nicht getoppt worden sind. Es wird sich zeigen, wo der Weg durchgeht.
Ja, ja, es ist spannend. Eben, ihr habt, glaube ich, ich habe es selber noch nie ausprobiert, obwohl ich schon mehrere Ideen hatte, wo ich dann trotzdem irgendwie gescheitert bin, um es wirklich auf die Plattform zu bringen oder anders irgendwie gelöst habe. Ihr habt ja wie zwei Möglichkeiten. Oder? Das eine ist ja wirklich Sammeln von Geld eben über die Crowd eigentlich. Und dann habt ihr ja auch noch das Crowdlending, oder?
Korrekt. Da sind wir in der Schweiz die einzige Plattform, die das so hat. Im Nachgang würden wir das wahrscheinlich nicht mehr so machen.
Okay.
Weil es ist, es sind komplett unterschiedliche Zielpublikums.
Ja, ja.
Oder, aber du hast absolut recht. Oder? Der wissenschaftliche Oberbegriff ist ja Crowdfunding. Mhm. Oder? Und da gibt es mehrere Unterkategorien. Das ist Crowdsupporting. Das ist das, was die meisten Leute unter Crowdfunding verstehen. Genau. Oder die Reward-based Geschichte, also Gegenleistungen. Mhm. Ich kaufe mir irgendwie einen Sack Mehl zum Beispiel.
Genau.
Oder irgendein Ticket.
Mhm.
Und Donating, das gehört wie zusammen. Also Donating halt einfach eine simple Spende. Ohne Gegenleistung.
Ja.
Das kannst du ja bei uns machen. Also auf allen anderen Plattformen selbstverständlich auch.
Ja.
Und dann gibt es Crowdlending. Das ist der Kredit, den ich halt wieder muss zurückgeben muss. Zurückzahlen, bis max 5 Jahre.
Mhm.
Und das ist dort interessant, also technisch noch interessant gelöst, finde ich aus unserer Sicht. Wir haben dort wie so ein Hebelgesetz implementiert. Also du als Kapitalsuchender sagst, okay, ich brauche 150'000 oder 300'000 und ich will maximal 7% geben.
Okay. Ja.
So, und wenn die 300'000 Franken drin sind, dann fängt das Casino-Prinzip an. Das heisst, jetzt tue ich noch einmal 50'000 nachschütten, zu einem nicht 7%. Ich sage dann, okay, ich will 5% geben.
Okay.
Oder 4% maximal.
Ja.
Und dann fängt das an zu spielen.
Aha.
Oder? Ja. Und das kann dann dazu führen, dass der Zinssatz im Durchschnitt natürlich sinkt. Das ist für einen Projektstarter natürlich interessant. Das Problem im Crowdlending-Umfeld, das ist ein Blankoscheck, den du bekommst. Und wir sind immer noch ist eine Bank, die dahinter steht. Ja. Ist es möglich ein Ausfallsrisiko und durch das auch ein Reputationsrisiko. Und das Ausfallrisiko im Kreditgeschäft, das ist State of, also weißt, das ist ein tägliches Geschäft, das ist nichts Spezielles.
Ja, klar.
Aber wir müssen wirklich dort wir Business Cases checken, wir schauen die Zahlen genau an. Wir sind, meinte ich sogar, die einzige Plattform, wo du keine Bilanz, Erfolgsrechnung etc. musst vorweisen musst. Also wenn du jetzt wirklich noch gar nichts hast, also wenn du ganz frisch startest, dann brauchst du jetzt Geld.
Mhm.
Und du hast selbstverständlich noch keine Erfolgsrechnung an Jahresabschlüsse etc. Aber das schauen wir genau an. Wir tun dort 99,99% absagen.
Ja, aber ich habe jetzt... ja, okay. Jetzt in dem Fall, oder? Habe ich jetzt sagen, es konkurriert ja je nachdem auch die Bank, aber eben, du sagst natürlich, eben, wenn ihr dort auch sehr genau hinschauen müsst, oder? Also, man kann ja auch auf die Bank gehen und sagen, das ist eigentlich mein Businessplan. Komme ich da etwas über? Ich weiss zwar heute nicht, ob das noch jemand macht. Ich glaube, es ist nicht mehr so.
Keine Bank in der Schweiz gibt dir einen roten Franken. Eben, ja. Und da kommt es ein bisschen auf die Branche drauf an, wenn du nicht irgendwie, also weißt, wenn du 200 suchst, oder sagen wir 500.000 und du hast eine mindestens Sicherheit von 1 Million im Rücken, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, selbstverständlich, dann gibt dir keine Bank irgendetwas.
Ja.
Also jetzt, die Finanzierung von einem klassischen Start-up-Unternehmen funktioniert halt wie alt hergebracht, also Family Fools Friends, oder? Das ist mal der wichtigste Moment. Und wenn du das nicht hast, dann musst du schauen, dass du innerhalb 6, 8, max 12 Monate eine erste Finanzierungsrunde kannst, abschliessen.
Ja. Aber das beantwortet eigentlich auch schon die Frage, also eben, wie die Verteilung ist auf der Plattform. Also eben, dann ist ja das, wenn ihr 99% von der Landings eher ablehnt, dann ist eher halt eben, also ist wirklich der Grossteil.
Das ist Crowdsupporting.
Crowdsupporting,
ja, exakt. Ja, okay. Und das hat bis anhin gut funktioniert, aber der ganze Markt, also mit allen anderen Plattformen auch, ist jetzt das erste Mal rückgängig.
Ja.
Also sind wir nicht mehr in einem Wachstumsmarkt. Also immer noch auf höherem Niveau, stagiert auf euch, ist jetzt einfach leicht zurückgegangen. Und ich bin der Meinung, dass Corona da einiges dazu beigetragen hat.
Wobei, während Corona habt ihr ja recht boomt, oder?
Genau, das, aber ohne Erträge.
Ja, also ich habe
also wir haben im Team dann sehr schnell einen Corona-Channel aufgetan, wo wir dann auf die Gebühren verzichtet haben.
Ah, okay.
Und das hat dann sehr gut funktioniert und da haben wir tatsächlich einige Firmen können retten.
Ja, genau.
Die sind heute noch unendlich dankbar und die gibt es auch heute noch.
Ja.
Und da hat es ganz schöne Situationen gegeben, aber auch ganz lustige Situationen. Also lustig, man braucht ein bisschen speziellen Humor vielleicht. Der schönste Fall ist gesehen, wo mir eine Dame von Basel angerufen hat und gesagt hat, «Grüezi, Herr Lüttolf, ich habe eine Idee, wie wir Corona heilen können, aus der Welt schaffen.» Und ich, okay, klingt gut. Ja. Das ist der Moment, wo man das Handy einfach mal auf den Tisch hinlegt, auf Flut tut. Ja. Und dann kann sie einfach mal erzählen.
Ja.
Und nach dem Motto «aktives Zuhören», du hast einfach so alle 10 Minuten mal sagen, «Aha, ja, ah, so.» Und ja, das ist jetzt wirklich lustig gewesen. Ich habe gefragt, ja, und wie genau wenn sie das machen? Ja, ich will alle Grünflächen in den urbanen Zentren möchte ich mit Lavendel ausstaffieren.
Mhm.
Okay. Wieso? Ja, Lavendel ist antiseptisch. Ich bin da schnell googeln. Ja. Und ja, das ist ja so, hat eine Wirkung toll. Und wie genau, wenn Sie das machen? Ja, ich annektiere die Grünflächen.
Mhm.
Für das brauche ich Anwälte.
Okay.
Okay. Ja, wie viel Geld wollen Sie denn eigentlich? Ja, Minimum 5 Millionen.
Ja.
Weißt du, und dann suchst du die versteckte Kamera.
Ja, ja, klar.
Weißt, das kann doch gar nicht sein. Und sie meint das im Ernst.
Ja.
Und annektiert. Also, das heisst, jede Grünfläche in der Stadt Luzern oder in Zürich, Bern oder so, gehört jetzt plötzlich ihr für die Corona-Zeit, oder, wo sie mit Lavendel tust. Gut, das ganze Gespräch, lange Rede, kurzer Sinn, ist etwa eine Stunde gegangen. ich habe dann die Killerfrage gestellt später, also ganz am Schluss, weil dort sind die Grenzen schon ziemlich geschlossen gewesen.
Ja.
Und habe dann gefragt, ja, jetzt habe ich da schnell gegoogelt, Frau XY. Mhm. Und so viel Lavendel haben wir in der Schweiz nicht. Und Holland ist da, vielleicht heute auch noch, einer der grössten Lieferanten gewesen von Lavendel. Jetzt ist ja, die Grenzen ist ja geschlossen. Also wie kommt das bisschen Lavendel von Holland, das müsste ja ganz viel Trucks sein, oder, da in die Schweiz? Ja, Herr Lüttolf, also es sind schon noch einige Fragen, die man beantworten muss. Das ist noch nicht, aber wenn man will, gibt es immer Lösungen. So. Genau, das ist nicht so sicher, weißt, wo man dann aufgehängt hat, muss man jetzt lachen, soll man brüllen.
Ja, ja.
Und im Corona-Umfeld hat es wirklich viel solche Projektanfragen
gegeben
von, ich sage es mal, nicht diplomatisch, von durchgeknallten Idioten.
Ja,
also alle Verschwörungstheoretiker sind irgendwie gekommen. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Plattformen auch so war. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Also wirklich schlimm. Also das hat wirklich vieles zugespült, wo wir wirklich Bauchlötze gestaunet haben.
Du hast natürlich sicher auch, also haben die auch andere Fälle, eben, du hast gesagt, beim Crowdlending ist es eigentlich so, eben, dass ihr die sehr auf Herz und Nieren prüft. Wie ist das bei den anderen? Also klar, eben, jetzt, ich nehme an, es wird auch noch etwas dazwischen geben, zwischen Lavendel in der ganzen Stadt abpflanzen und dass ihr irgendwie sagt, schaut ihr die an und sagt, ey, also 5000 Stutz wird nicht länger. Denk noch dran, du musst noch die Rewards zurückgeben, die irgendwie andere bekommen. Sind ihr da auch beratend tätig? Oder sagt ihr, ja, wir stellen eigentlich Plattform hin und die Reichweite?
Wir von Funders sind da, also im Schweizer Marktumfeld gehören wir zu den 4 relevanten Plattformen heute noch. Also ich tue jetzt Ivy in New mal ausschliessen, weil sie halt ausschliesslich Sportprojekte machen. Ja. Aber die machen alle einen guten Job. Was uns aber ein bisschen weit auszeichnet gegenüber anderen Plattformen, ist, dass wir sehr eng betreuen. Also wenn das gefordert wird.
Ja.
Also das heisst, bei Grossprojekten sind wir ein halbes Jahr vorher dran, mache Kreativworkshops, Rewards versuchen zu definieren, schaue, was für Kommunikationsmassnahmen das man umsetzen kann, schaue die Storyline an. Gerade bei Projekten, wo es nicht zwingend ums Geld geht, oder wo es dann vielleicht mehr ein Marketingprojekt ist. Weil eigentlich ist Crowdfunding nichts anderes als eine Marketingkampagne, wo im besten Fall gross aufgesetzt ist und im zweitbesten Fall eine mediale Beachtung geschenkt bekommt. Und das ist eine Marketingkampagne. Nicht mehr, nicht weniger, wo du halt auch noch Geld bekommst. Oder ein Markttest. Das ist, und da tut man wirklich beraten. Also da gibt es Leute, die suchen 150'000 Franken, tun das schnell ein Video, machen es schnell so, nach dem Motto, ja, heute haben wir 150'000 Franken, eine total spannende Idee, aber ich sage es jetzt nicht, weil es ist meine Idee.
Ja.
Das gibt es selbstverständlich auch. Aber wenn man es eben richtig macht, dann tun wir helfen, unterstützen, wir gehen auch filmen, wir tun den Film zusammenschneiden. Also wir machen relativ vieles. Und vielfach mit Erfolg. Wir haben irgendeine Erfolgsquote von 72%. Das ist leicht überdurchschnittlich. Ja. Es gibt aber auch andere Plattformen, die noch die besseren Erfolgsquoten haben, die dann vielleicht selber dann Geld einbocken. Also da gibt es alles. Aber die enge Beratung, gerade für grössere Projekte, ja, ich glaube, die ist... Also ein Projekt, das werde ich auch nicht mehr vergessen, dort haben sie 3'000 Franken gesucht. Also eigentlich hat man das Gefühl, nicht viel Geld. Und das war ein ADHS-Verein und das sind gleichzeitig Betroffene.
Ja.
Und da habe ich denen, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, gesagt, schau, ich muss das machen, dann das. Und dann ist der Laden gerade runter. Und da habe ich habe es dann gemerkt und habe realisiert, oh, jetzt habe ich sie komplett überfordert, habe mich entschuldigt bei ihnen, habe gesagt, du weißt was, ich muss gar nichts machen, wir machen alles für euch. Und so haben sie dann irgendwie ihre 3.000 oder 4.000 Franken dann auch bekommen. Also wir beraten sehr eng. Es gibt aber auch andere Projekte starten, weißt, die schon x Crowdfunding-Projekte gemacht haben. Die sind die wissen ganz genau, wie sie es machen müssen, was sie machen müssen. Und dann haben sie einfach das Gefühl, du, schau, jetzt haben wir hier das Projekt mal auf Remaking gemacht. Wir haben es bei Crowdify gemacht. Jetzt möchten wir es mal hier machen, zum checken, was besser oder was vielleicht weniger gut ist. Und die haben ein Projekt einstellen. Wir sehen das. Wir geben gerade das Feedback, ist tadellos. Und dann kommt der Wechsel oder der Antrag in die Finanzierungsphase, geben wir frei und dann ist das eine Sache von einer Stunde und dann hast du deine Kampagnen online.
Okay. Wie kann man sich denn vorstellen, eben, du hast ganz am Anfang gesagt, wo du ein paar Mal angefragt worden bist oder auf ein Bier eingeladen bist oder in der Ente warst, ja, was mache ich denn da, wenn ich jetzt die Frage einfach umstelle? Eben, du hast jetzt eigentlich erklärt, oder, was ihr macht. Ihr seid ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihr arbeitet ja auch mit Partnern zusammen. Ihr seid selber, glaube ich, nicht ein riesiges Team, oder? Wo Funders betreut, oder?
Nein, wir sind zwei Personen, Christian und ich, wo das machen. Anfangs haben wir ein bisschen Leute, auch intern, noch mehr dazu gehabt, wo wir noch in der Projektphase gewesen sind, ist klar. Aber der Betrieb jetzt, das macht der Christian und ich. Also zwei Personen, wo das alles machen. Wegen dem, also wenn wir eine grosse Auslastung haben von Projekten, ist das kein 100%-Job, dann schaffst du halt 200%. Klingt ein bisschen blöd, aber ist halt genau so. Da musst du flexibel sein. Also wir können auch Projektstarts zum Beispiel begleiten, wenn das gewünscht ist. Also weißt du, so klassisch, wir gehen in die Jury, machen dann 3, 2, 1 oder, und das Projekt läuft. Jetzt könnt ihr gerade cashen oder könnt auf der Plattform gerade irgendeine Gegenleistung kaufen. Und dann hast du relativ viel Abendanlässe, den Wochenendanlässe, wenn es bei vielen Projekten sind. Aber wir haben, muss ich jetzt wirklich auch sagen, letztes Jahr eine ziemliche Base gehabt. Also, es war eher ein schlechtes Jahr gewesen. Ich habe es vorhin schon angetönt gehabt. Es ist allen anderen Plattformen ziemlich ähnlich gegangen. Also, ja. Das erste Mal, wo Projekt um das Geld und Anzahl Unterstützerinnen und Unterstützer einfach auf höherem Niveau zwar, aber wieder zurückgegangen ist.
Okay. Ja.
Und wir wissen nicht so ganz genau, wie sich der Markt wird entwickeln, ob das so bleibt. Oder vielleicht gibt es da auch in Anführungszeichen eine Säuberung.
Ja.
Dass die ein oder andere Plattform wird verschwinden.
Hat es ja schon einmal ein bisschen gegeben, oder? Ich habe gemeint, gesehen, irgendwann hat es eine Präsentation von euch gegeben, ganz am Anfang so 16 um, wo glaube ich, irgendwie am Schluss fast 40 Plattformen irgendwie in der Schweiz zugänglich sind. Und irgendwann sind dort dann plötzlich mal 10 zugegangen, 3 wieder dazugekommen.
Absolut. Also, da kann ich die Studie von der HSLU, vom Andi Dietrich empfehlen.
Okay.
Der tut das seit quasi ersten Tag fast wissenschaftlich begleiten.
Okay.
Und dort sieht man die Trends sehr genau. Und man muss sich vorstellen, dass jetzt WordPress, Joomla oder was auch immer für CMS-System gibt, wo das Thema Crowdfunding im 15, 16 populär geworden ist oder der breiteren Öffentlichkeit zumindest bekannt worden ist, hat natürlich jedes CMS-System auch plötzlich so Extensions gehabt.
Ja, klar.
Also nach dem Motto, kreier deine eigene Crowdfunding-Plattform und du wirst Erfolg haben. Die sind in dieser Studie auch aufgeführt.
Okay, ja.
Oder?
Ja,
und das ist halt wirklich wie in jedem Online-Business so, also Plattformen gebaut und aufgestellt, das hast du relativ schnell. Ja. 80% von der Kosten ist Personal und ist Marketing.
Ja. Ja.
Und das vergessen die meisten. Also wir haben da schon diverse Plattformen versucht zu finanzieren, ob jetzt eher im Supporting-Umfeld, oder da ist das Risiko halt kleiner.
Klar,
wenn sie ja dann auch schon, die haben sich zwar gemolden als Landing-Projekt, aber dann haben wir sie mutiert und gesagt, nein, schau, das Risiko für dich selber ist zu gross angenommen, du wirst das Geld können raisen
ja.
Mit einem Landingprojekt. Müssen wir sicherstellen oder zumindest ein gutes Gefühl haben, dass du das in den nächsten 2, 3, 4 Jahren auch wieder kannst begleichen.
Ja. Ja.
Und das Gefühl haben wir nicht.
Ja. Aber das ist ja natürlich ein riesen Vorteil, oder? Eben, klar, du sagst, ihr seid ja eigentlich die Einzigen, die das so anbieten, aber es ist natürlich auch ein Vorteil, dass ihr da das Wissen habt, oder eben auch das könntet überhaupt anbieten, oder? Das ist natürlich auch, können ja viele andere wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, bei den anderen Landing-Plattformen dort, also bei den meisten, musst du halt wirklich bereits ein Jahr haben oder 2 Jahre.
Ja, ja.
Aber Plattformen lassen sich schlecht finanzieren mit einem Crowd-Supporting-Projekt. Also das ist zumindest unsere Erfahrung gewesen.
Ja,
ist halt nicht. Oder ich tue es anders formulieren. Die Projekte, die sehr, sehr gut funktionieren, habe ich dann auch gerade eine wirklich schöne Anekdote. Die treffe ich die Menschen im Herz. Also, das sind emotional gelagerte Projekte, wo über die eigene Community oder über das eigene Umfeld dann halt überschwappen kann. Und das ist ja grundsätzlich immer das Ziel. Weil es gibt etwa mal Leute, die sagen, wieso muss ich da eine Crowdfunding-Kampagne machen? Ich kann ja direkt Nachbarn, Freunde, Bekannte, Familienmitglieder fragen. Und dann haben sie natürlich ansatzweise, zumindest nicht unrecht, aber dann haben sie die Chance verkannt, was eigentlich die Idee dahinter ist. Mhm. Also, dass du so eine gute Idee hast, dass du entweder mit der Idee oder mit den Emotionen, mit der Leidenschaft, was auch immer, eben genau diese Grenzen kannst aufbrechen und so zu neuem Publikum kannst kommen.
Ja, ja.
Und für das ist Crowdfunding perfekt.
Ja, und halt auch die Reichweite, oder, die wir haben. Oder? Ich meine, eben, musst du ein verdammt grosses Umfeld haben, dass gleich viele Leute kannst anfragen kannst, wie jetzt eben auf eurer Plattform auch erreichbar sind.
Ja, die Reichweite ist matchentscheidend. Oder? Und wegen dem sagen wir immer, oder bau zuerst Community auf.
Ja, ja.
Von deiner Seite, wir haben eine Community bereits, oder? Und du bist aber der Projektabsender, das heisst, du musst die wirklich beliefern.
Ja. Ja.
Mit News, wir haben eine neue Gegenleistung, der aktuelle Stand vom Projekt ist da, bitte, wir sind auf Ziel geraten, also du musst sie immer wieder aktivieren.
Was sind denn so normal, also gibt es das überhaupt, oder kann man, ich weiss jetzt gar nicht, von der Zeitdauer her, wie lange so eine, wie sagt man dem, eine Kampagne oder Projekt läuft eigentlich, oder ist das sehr unterschiedlich, eben klar, wahrscheinlich irgendwie ein Millionenprojekt ist natürlich sicher länger, als wenn jetzt jemand 10'000 Franken sammelt, aber oder sind die meistens, gibt es eigentlich vordefinierte?
Ich glaube, die Frage von der Höhe, von der Summe, die du suchst, ist wie nicht so relevant.
Okay. Ja.
Weil wenn du wirklich einen guten Job gemacht hast im Vorfeld, dann kannst du auch 500, 800.000 Millionen raisen.
Okay.
Also ist alles möglich.
Ja.
Crowdfunding zeichnet sich weltweit, hat sich das etabliert, also mit allen Plattformen. Mhm. Da ist irgendwie die maximale Laufzeit von einer Kampagne ist bei 90 Tagen.
Okay. Ja.
Die maximal.
Ja.
Aber 90 Tage.
Ist lang.
Das ist lang. Das sind drei Monate. Und in drei Monaten musst du deine Kampagne dermassen, weißt du, du brauchst so einen höheren Pace in der Kommunikation.
Ja, meistens ist es wahrscheinlich am Anfang Vollgas und dann sagt man so, hey, jetzt brauchen wir noch einen letzten Push und zwischendrin ist es wahrscheinlich
flau. Das ist wie also an einem Konzert, flau, oder wenn, also jeder, der Musik macht oder selber Konzert gehört, weiss, der Start ist wichtig.
Ja.
Das Ende muss fulminant sein und in der Mitte darfst du also schon mal eine Ballade spielen.
Ja, eben, sehe ich so, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage wegen Mutterkonzern, oder? Sind ihr eine Abteilung oder sind ihr einfach ein Brand von der Luca B? Bin ich nicht ganz sicher.
Ja, da ist niemand so ganz sicher. aber ich kann da eine klare Antwort geben. Wir haben, selbstverständlich haben wir das geprüft, ob wir eine eigenständige Gesellschaft gründen. Ob das besser ist. Also, weißt du, das ist dort um Finma-technische Belange gegangen. Klar. Also, ist es einfacher, wenn man von das sofort rausnimmt, dass wir es ein bisschen einfacher haben oder nicht. Es hat sich dann gezeigt, nein, es spielt hier keine Rolle.
Ja.
Und somit sind wir halt einfach ein Brand, beziehungsweise der Christian und ich sind wie ein Team innerhalb von der Luca B, aber ziemlich autonom. Also, es spielt wie keine Rolle, wo das wir angesiedelt sind, weil wir sind autonom.
Aber es sind natürlich, das ist eigentlich so ein bisschen die andere Frage, wie sind ihr eben integriert? Eben, du hast gesagt, eben, ihr seid integriert, wir sind eine eigene Abteilung. Durch das natürlich halt auch unter den Geschäftszielen, nehme ich an. Oder sind ihr dort dann auch so autonom? Oder,
Nein. selbstverständlich haben wir auch Ziele, also qualitative wie auch quantitative. Man muss ja irgendwie ein bisschen Ziel haben.
Ja, sicher.
Die Ziele, eben, ich habe es vorher schon kurz angetönt, die haben wir gerade auf quantitativer Ebene im letzten Jahr definitiv nicht können erreichen, weil wir eine ziemliche BSK haben. Das heisst, die Anzahl Projekte sind massiv zurückgegangen. Dann ist auch die Qualität der Projekte sind zurückgegangen. Mhm. Und weil wir gehören ja zu den Plattformen, die eine Gebühr verlangen.
Ja.
Also 7%.
Mhm. Bei erfolgreichem Abschluss einfach, oder?
Ganz genau. Ganz genau. Und wenn es nicht erfolgreich ist, dann passiert gar nichts.
Ja.
So, also auch ein Klassiker, wie das alle anderen nehmen.
Okay.
Aber unter diesen kostenpflichtigen Plattformen sind wir die günstigsten.
Mhm.
So, aber wir haben auch realisiert, dass das wahrscheinlich nicht so relevant ist.
Mhm.
Lokalhelden ist ja eine Crowdfunding-Plattform von der Raiffeisen-Gruppe.
Mhm.
Das funktioniert hervorragend. Also, weißt, die haben auch sehr viele Projekte online. Also, die haben massiv mehr geraced als wir bis jetzt.
Ja.
Aber dort ist der Fokus auf gemeinnützige Projekte.
Ja,
es ist ein bisschen schwer zu beurteilen, an was das ganz genau liegt. Wir wissen es nicht. Oder nicht abschließend zumindest. Was wir einfach festgestellt haben, jetzt seit Anfangsjahr, dass Kurationsanfragen, das sind Projektanfragen, wo, morgen gehe ich wieder ins Büro und dann sehe ich, okay, es sind 8 Kurationsanfragen da.
Ja.
Das sind einfach die Leute, die das Projekt gerne starten wollen.
Okay,
So.
Also es geht immer bei euch noch durch, oder? Also es ist nicht,
Also wir checken alles. Also wenn jetzt irgendjemand von euch, der zulässt, das Projekt will starten und braucht noch Geld, dann tust du das einfach eröffnen. Also zuerst registrieren, eröffnen und dann das siehst nur du und wir.
Mhm.
Oder? Und dann sehen wir relativ schnell, ist das seriös, ist das okay?
Ja,
oder ist das irgendwie ein Fake oder ein Test?
Klar,
oder
tatsächlich
irgendwie von jemandem, der nicht gecheckt hat, wie es ist?
Ja,
da gibt es alles.
Ja.
Ja, und diese Anfragen, die haben jetzt wieder spürbar zugelegt.
Okay. Ja, das ist ja schön. Ich meine, du hast ja jetzt auch gesagt, vorher eben, je nachdem könnt ihr sie ja sehr, sehr weit unterstützen. Eben mit, wenn es muss sein, eigentlich sogar in einem Kreativ-Workshop innen, eben mit Video-Unterstützung, alles Mögliche. Ihr arbeitet dort wahrscheinlich mit Partnern zusammen, oder? Oder macht ihr das grosse Teil selber, dass ihr sagt, ihr könnt das als Zweier-Team eigentlich einen Grossteil abbilden, oder?
Das machen wir grossteils selber.
Okay.
Es ist ein bisschen anders gelagert bei klassischen Startups. Also, ja. Dort haben wir schon viele Meetings gehabt und da kommst du ein Business Case über und dann sagst du, okay, also, weißt du, das erste Video, dann machen wir dann, geben irgendein Feedback. Also nicht gut oder schlecht von der Idee her, aber Input, und dort haben wir das Gefühl, das fehlt oder da fehlt noch etwas, etc. Das ist dann wieder der erste Schritt. Aber dann den zu finalisieren, dass du einen sauberen Case hast, wo wir zumindest Eindruck haben, oder meinen, das ist jetzt ein sauberer Case, dann geben wir es etwa mal weiter. Ja. Für das haben wir den Partner, oder das kann CITZ sein, das kann die Wirtschaftsförderung sein, das kann die HSLU sein, mit dem Zündern, Projekt, das sie jetzt haben, seit einiger Zeit, etc. Also da sind wir natürlich relativ gut vernetzt, wo wir je nach Bedürfnis von einem Projektstarter oder Projektstarterin, die dann halt können weitergeben. Beziehungsweise dort funktionieren wir dann als Türöffner oder als Vermittler.
Was ja sehr, sehr wichtig eigentlich ist, oder? In so einer Projektphase. Wenn ihr zum Beispiel vielleicht auch sagt, du, vielleicht macht es ja nicht einmal Sinn auf unserer Plattform, aber wir hätten vielleicht das würde sich mehr anbieten, oder vielleicht auch andersrum. Also ihr seid auch relativ gut vernetzt. Gibt es denn auch Leute oder Projekte, die dann so zu euch kommen? Also jetzt von der anderen Seite, wo sie sagen, ja, das macht jetzt vielleicht nicht Sinn, dass wir, oder dass jetzt eine Wirtschaftsförderung sagt, ja, die sind jetzt zu uns gekommen, aber gehen doch.
Also, das gibt es auch, aber
hier ist selten. Schwierig,
also, wie das auch selten ist von unserer Seite, dass wir sie weitergeben, weil die meisten können wir wirklich super selber abhandeln. Aber wir haben das Netzwerk und es kommt immer wieder vor, dass wir mal ein Projektstarter, jeden Starter, dann so weitervermitteln. Mhm. Das passiert auf der Gegenseite schon auch, aber einfach nicht, dass es jetzt jeden Tag der Fall wäre, aber das kommt etwa vor. Mhm. Oder auch im Netzwerk von der Luca B selber selbstverständlich, dass dann der Klassiker ist Sponsoring-Anfrage. Oder, also jede Bank kommt irgendwie pro Tag in Sponsoring-Anfragen über und alle sagen, ich bin der beste Kunde oder unser Verein ist da der beste Kunde, alle im Vorstand haben alle Hypotheken da, wir haben ein super Projekt, bitte wenig Sponsor. Und dann je nach Sponsoring-Strategie sagt die Bank dann halt ja oder nein.
Ja,
oder?
Ja.
Und wenn jetzt Vorfunders hat die Sponsoring-Abteilung einfach immer gesagt, leider nein. Also meistens.
Ja, ja.
Und seit Funders heisst es leider nein, aber. Und das aber, man kann es monetär schwierig beziffern, aber das hat einen Wert, weil dann du mit denen Kontakt aufnimmst und sagst, du, es tut uns leid, dass Luca B das nicht sponsern, aber das hat seine Gründe, sind sicher erklärt worden, aber wir helfen dir gleich noch zu deinem Ziel, in dem, dass wir das machen können. In der ersten Minute sind sie hässig, aber nach 20, 30 Minuten hängen sie auf und haben das Gefühl, was, und das kostet alles nichts. Und das ist schön, oder? Weißt, ein negatives Gefühl wird dann gewandelt in ein positives Gefühl. Das hat es schon x-mal gegeben. Und ja, das ist eigentlich ein weiterer Nutzen, den quasi jede Sponsoring-Abteilung hat. Es ist nicht einmal, ob das jetzt eine Bank ist oder das kann auch sonst irgendeine grössere Firma sein. Das hat einen Wert.
Ja, das ist schön. Also, das ist sehr, sehr schön. Ich habe jetzt von meinen Fragen zu deiner aktuellen Position schon relativ viel durch. Für mich ist die Frage so ein bisschen, was sagst du den Leuten, die vielleicht irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt nicht Angst, aber vielleicht Respekt davor haben. Es gibt sicher ganz viele Leute, die ja viel, viel Ideen haben. Und so wie du gesagt hast, schreibt es doch einfach mal rein. Ihr werdet es dann anschauen und sagen, ja, macht doch vielleicht das und das, oder? Also vielleicht weniger Hemmungen haben, um das vielleicht mal auszuprobieren, oder?
Ausprobieren. Also? Ausprobieren ist ein super Stichwort.
Ja.
Weil also die Hemmungen haben oder nicht so trauen, also möchtet einfach.
Ja.
Weil machen ist so die Hardcore-Version von Wellen. Und bevor ihr aber möchtet, ist meine Empfehlung, dass man das schon kurz tut. Notieren, was man genau machen will. Also, nicht falsch verstehen, das muss nicht ein fundierter, 80-seitiger Business Case sein. Überhaupt nicht. Da längt das berühmte Bierdeckel. Vielleicht schon an 4 Seiten. Aber dass es halt.
Ein bisschen durchrechnen.
Genau. Und einfach so, dass man fähig ist, einen Elevator Speech wirklich zu halten. Also, du mir erklären innerhalb von einer Minute oder von 40, von 30 Sekunden, wer bin ich, was mache ich, was will ich machen, Vision, was brauche ich, etc. Und das muss in ein paar Sätzen möglich sein. Und wenn das nicht möglich ist, dann helfen wir ja genau auch, dass das dann, also wir versuchen dir zu helfen, dass das dann möglich ist.
Es ist eigentlich wieder, sag jetzt mal, wieder einfachste Weg, über euch zu kommen, weil dann musst du nicht, also wenn ihr das würdest machen, vielleicht nicht so einen guten Elevator-Pitch und du gehst direkt vor Investoren, dann hast du ja gerade verloren, oder? Bei euch hat es ja immerhin noch, hey, look, denk nur an das, also eigentlich, ein betreutes Pitchen.
Ja, das ist kein Scherz, das ist ja so. Wir haben vor Corona noch, ein Jahr vor Corona noch, haben wir den Ash Funders Award gemacht.
Ja.
Mit der Idee, dass man das jedes Jahr oder alle zwei Jahre wieder macht. Das hat sich jetzt in Sand verlaufen. Und dort haben wir die, die aber nominiert worden sind, haben wir selber haben wir die gecoacht, dass sie genau so einen Elevator Speech können halten, dass man sie einfach befähigen.
Ja, und sicher. Ja.
Die haben alle schon gewonnen. Also wir haben mit denen drei Workshops gemacht. Oder? Mit der Idee, dass sie auf die Bühne stehen können und dort halt in der kürzesten Zeit können sagen, hey, Votip für mich, aus dem Grund, dem, weil mit dem haben wir das und das und das erreicht, das ist der Pain und das ist die Lösung für das Problem. Und das haben die dann hervorragend gemacht. Und das musst du lernen.
Ja, sicher,
aber das kannst du alles lernen.
Und du hast ja wahrscheinlich schon so viel eben so Pitches gehört oder Ideen gehört. Wenn du jetzt selber für dich müsstest sagen, was ist vielleicht Zielsetzung oder wo wollt ihr hin? Was ist, als was würdest du sagen, das wäre dann noch der Erfolg oder das möchte ich noch erreichen mit Funders? Was würdest du da sagen?
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also in erster Linie, ist ja so, dass wir gerne mal unsere quantitativen Ziele wieder erreichen. Also das heisst, jetzt einen klaren Aufruf, also alle guten Projektstarter, tun euch ein Projekt eröffnen und wir helfen euch wirklich ernsthaft. Wenn das nicht passiert, dann müssen wir wirklich ein bisschen über Bücher, oder wie können wir das ändern, anpassen, etc. Wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, ob wir es jetzt gleich rausnehmen wollen.
Ja.
Also da sind wir, oder zumindest ich persönlich, komplett offen. Aber das hat mit vielen Rahmenbedingungen zu tun, weil es geht dann halt auch ein bisschen um Geld, Betriebskosten, die sind relativ hoch, oder wo kann man dann allenfalls optimieren? Hat man die Möglichkeit, jetzt kommt eben das Thema, das wir eingangs schon kurz erwähnt haben, KI oder AI, kann man da vielleicht Zeit optimieren? Und auch den Inhalt durch das dann versuchen zu optimieren, so Zeit und Inhalt.
Ja.
Das müssen wir alles einmal austesten und auschecken, ob das so geht. Mein Wunsch ist selbstverständlich, dass wir so weitermachen und das egal, also dass Funders so weiterlebt und das egal, ob das jetzt in einem Bankenumfeld ist oder in welchem Umfeld auch immer. Weil ich bin nach wie vor der Überzeugung, das hilft wirklich. Und das hilft vielen, die halt irgendwie Kapital brauchen. Und nicht nur Kapital, das ist ja eine Marketingkampagne.
Definitiv, Ist es im Bankenumfeld, sehe ich eigentlich als Vorteil, dass ihr im Bankenumfeld seid, ein bisschen für einen Trust? Oder siehst du das nicht auch als extremen Vorteil, dass eine Bank dabei ist? Oder ist da, hast du das anders wahrgenommen?
Ja, es gibt beides.
Ja.
Weil wenn sich ein, also ich meine, wie Make It ist sehr, sehr etabliert, oder? Und auch Crowdify, oder? Und die machen auch einen guten Job. Also das ist kein Thema.
Ja.
Und da ist keine Bank dahinter. Also, also ich glaube nicht. Ich, das mit Trust, das wird meines Erachtens wirklich überschätzt. Du musst einfach einen guten Job machen.
Ja.
So, und das über mehrere Jahre, oder? Und Crowdify, wie auch wie Make It, die gibt es ja seit 2016. Nein, 15
eigentlich. Okay. Ja,
oder 14 sogar.
Okay.
Also, es sind die ältesten Plattformen. Und wenn das gut funktioniert, dann tust du, also, du tust eigentlich den Trust aufbauen über das gut Arbeiten.
Ja, das finde ich eigentlich auch diesbezüglich einen sehr schönen Schlusssatz. Außer du willst noch etwas dazu sagen zu Funders selber. Sonst würde ich langsam auf Zielgerade einbiegen.
Du, ich glaube, zu Funders haben wir so ziemlich, ich glaube, das meiste gesagt. Ja.
Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir noch rasch noch in den letzten Teil rein, eben so ins Cooldown rein. Was bedeutet für dich, du hast vorher gesagt, es gibt natürlich auch in dem Zweiergespann, wo ihr seid, manchmal auch Wochen, wo ihr 200% irgendwie pro Person leisten müsst. Aber was bedeutet für dich so Work-Life-Balance? Wie wichtig ist das für dich?
du, ich bin 50 und das ist Work-Life-Balance. Also, ja, natürlich ist es wichtig. Aber ich tue das jetzt nicht so. Oder ich tue es anders formulieren, nicht, dass ich irgendjemandem auf die Füße trampe.
Gar nicht.
Wenn man etwas macht, was man wirklich gerne macht, dann ist das wirklich egal. Also, weißt du, wenn irgendjemand von euch oder wenn die Leute einfach ihre Berufung gefunden haben oder irgendeinen Job gefunden haben, den man einfach gern macht, dann tust also ich kenne niemanden, der sich darum kümmert, ob ich jetzt 6, 10 oder 12 Stunden gearbeitet habe, Wochenende inklusive. Also das gibt es nicht. Ich kenne niemanden.
Ja.
So, und dann kann man den Link noch machen auf die eigene Firma. Oder ich habe seit 2000 oder 1998 meine eigene Online-Kommunikationsagentur, wo ich aber alles Einzelmasken führe mit einem Freelancer-Netzwerk. Da betreue ich dort 150 Mandanten. Und das ist Leidenschaft, das mache ich gern.
Ja,
und das heisst aber, dann schaffst du je nach Auftragslage, gibt es andere, weißt du, also dann schaffst du 200%
oder
250. Also Wochenende schaffe ich meistens auch.
Ja.
Aber das ist nicht schaffen.
Ja, aber genau, das ist eigentlich so ein bisschen die Frage gewesen, oder? Wie strikt trennst du das, oder? Und wenn ich jetzt dich höre, bist du nicht, dass du sagst, so, ja, da bin ich jetzt fertig, jetzt den Schalter runter, weil es auch irgendeines zeitlich wahrscheinlich gar nicht geht. Aber ist ja auch schön, eben, wenn's ja eigentlich nicht belastet, ist ja auch gut, oder? Eben, wenn's Freude macht, einen Antrieb gibt, ist es ja auch nicht
absolut negativ. Und ich meine, jeder Start-up-Unternehmer, also wirklich ein Start-up, ein ernsthaftes aufbauen. Also ich kenne viele Start-ups oder Unternehmen, die ein Start-up aufgebaut haben. Ich kenne aber keinen von denen, der sagt, mir ist das wichtig, dass ich 8,2 Stunden arbeite. Das gibt es einfach
nicht. Ich kenne auch niemanden.
Das geht nicht. Das ist definitiv.
Also ist lustig, bei dieser Frage gibt es auch immer am meisten Diskussionsbedarf, weil eben gewisse sagen, ja, mir gefällt das Wording Work-Life-Balance nicht, ich mache lieber Life-Work oder so rum. Andere sagen, nein, das gibt's nicht, das vermischt. Also es ist immer die Frage, die am meisten ein zu besprechen gibt. Und ich finde es auch gut, oder? Weil ich finde halt wirklich, wenn man sagt, es belastet nicht, dann ist es auch in Ordnung. Ja.
Der Vorteil von der bisschen älteren oder erfahrenen ist vielleicht, dass man eine bestimmte Rückschläge, halt mit diesen Rückschlägen, Rückschläge sind grundsätzlich sehr wichtig, aber wie gehe ich mit diesen Rückschlägen um?
Ja.
Und das ist einmal das Thema 1. Thema 2 ist das persönliche Umfeld. Also wirst du unterstützt durch das persönliche Umfeld? Ja, nein. Habe ich sonst noch Stress im persönlichen Umfeld? Ja, nein. Also wenn das alles auf ja oder auf nein ist. Also wenn alles gut ist, dann hilft das natürlich enorm.
Ja.
Und solange dass du Zeit hast, dann auch mit deiner Familie, weißt, also am Samstagmorgen arbeite ich halt bis meine Damen wach sind.
Ja.
Und
ja.
Die schlafen halt manchmal länger.
Ja. Ist eigentlich eine gute Zeit.
Genau, Family Time oder am Sonntagmorgen. Oder, dann schlafe ich die noch und dann bin ich halt am Arbeiten.
Aha.
Gut, und also man muss das schon ein bisschen teilen, es darf nicht überhand nehmen, aber solange dass man noch Zeit hat für ein Glas Wein oder für ein Bier mit den Kollegen oder dass man Konzerte besuchen dann muss mir niemand kommen mit sagen, hey, das ist jetzt aber sehr viel und Work-Life-Balance und so. Nein, ich finde das
ja, weil, also ich meine, ich habe nur gesehen, was wir haben ja, also ich habe beim Intro gewisse Sachen aufgezählt, wo du auch noch eingespannt bist, eben bist in der Politik auch eingespannt, ist ja alles auch etwas, wo Zeit braucht. Aber eben auch dort sagst du, ja, du, look, also, ich meine, es macht mir Spass. Ich sehe auch den Sinn dahinter, oder? Das ist ja auch immer, die Sinnhaftigkeit macht ja auch Freude oder eben den Druck, wenn man keine Sinnhaftigkeit sagt, was ja belastet.
Ja, Sinnhaftigkeit finde ich etwas sehr Wichtiges. Und da muss man sich natürlich immer wieder frisch, quasi nicht resetten, aber wieder reflektieren. Gibt es das Engagement, ist das wirklich noch mit Sinn erfüllt für mich persönlich?
Ja,
genau. Ja, nein. Oder? Und dann tust du es dann halt entsprechend korrigieren und anpassen, so dass man wieder Zeit kann schaffen. Aber ja, es gibt natürlich Momente und Zeiten, wo es dann halt wirklich rund läuft und da brauchst du aber die Unterstützung eben auch von links und rechts oder nicht die Unterstützung im Sinne einfach von Akzeptanz.
Ja, ja,
oder dass
ja.
nicht die Erwartungshaltung ist, du musst jetzt am Abend um 6:30 daheim sein und kochen.
Ja.
Das geht halt nicht. Aber ja, das ist, ich meine, so tut jede oder jede Familie oder jede Partnerschaft tut sich da dann so organisieren. Mhm. Das passt dann. Weil meine Frau ist genauso engagiert. Mhm. Also, das sind das wir nicht so Fragen, die aufkommen.
Ja. Ja, das ist eben, das ist ein sehr wichtiger Punkt, oder eben das Umfeld so schaffen, dass es auch möglich ist. Und eben, was ich noch gut finde, das mache ich relativ, relativ regelmässig, sind so Checkpoints, um zu schauen, gefällt mir das, das und das noch, wo ich Zeit investiere. Und das hast du jetzt eigentlich auch schön gesagt, ich finde das schon noch wichtig, dass man nicht einfach sagt, ja gut, aber jetzt bin ich schon seit 15 Jahren im Turnverein, da muss ich ja jetzt bleiben, sondern dass man vielleicht sich sagt, so, ja, ist es, macht es mir überhaupt noch Spass oder bin ich einfach dabei, weil ich schon 15 Jahre dabei bin? Oder das ist so ein bisschen.
Genau, und da wird es eben mehr Veränderungen geben, weil ich mir die Frage natürlich auch immer stelle. Mhm. Und da werde ich jetzt am einen Ort auch demissionieren. Mhm. Was ich aber definitiv nicht wird machen, also solange es Wikinger gibt,
ja.
und das noch so funktioniert, wie es jetzt funktioniert, dann werde ich immer Wikinger sein. Mhm. Und nichts anderes. Und genau mit dem Blues-Festival dasselbe. Ja. Und ob man dann Stadtfest auch noch mit organisieren in 2 oder 3 Jahren, das sei dahingestellt. Mhm. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen. Weil wir jetzt aber das 2. Stadtfest gemacht haben und das hat jetzt relativ gut funktioniert, möchten wir gerne schon noch 2, 3 Pflöcke einschlagen.
Ja.
Und dann ist das schon. Also, es ist auch wichtig, dass man nicht nur ein Jahr oder 2 Jahre dabei ist. Es ist wichtig, dass man ein bisschen Konstanz an den Tag legt. Auch für neue Leute, oder? Dass man dann das einfach super übergeben kann.
Ja, sicher. Und sonst ist es ja auch schade, oder? Wenn man etwas aufgebaut hat, wo man eben, wo vielleicht noch an den Leuten hängt, oder? Mhm. Und dann das einfach weitergeht, kann es sein, dass dann halt vielleicht wirklich eben die Pflöcke fehlen und dann das kann einbrechen, was schade wäre. Das ist ja wie die Arbeit vorher ein bisschen schade
gewesen. Genau, also man muss dem ein bisschen Wert entgegenbringen. Und auch die politische Arbeit, klar braucht das dann Zeit. Mhm. Und da vielleicht auch ein Tipp, alle, die zulassen, die sich genau so engagieren, 80-20 oder 70-30 längert.
Ja.
So 99,99% bei weitem. Also das heisst, ich lese nicht alles im Detail, ich muss es verstehen, man tut eine Meinung bilden, so sind unsere Fraktionssitzungen von der GLP halt auch nicht 6 Stunden lang, sondern vielleicht 2 Stunden. Man tut nicht alles zu tot diskutieren.
Ja.
Also es gibt schon viele Möglichkeiten zu optimieren.
Mhm. Ja, das ist schön. Ich habe noch 2 Fragen. Die zweitletzte Frage ist eigentlich, hast du eine Empfehlung, wo du gerade irgendwie dran bist oder wo du sagst, das findest du super im Bereich von, ob das Musik ist in deinem Fall, Podcast, Bücher, irgendwie Serien, das muss nicht unbedingt aufs Geschäft bezogen sein, das darf auch einfach etwas sein zum Abschalten. Hast du da gerade etwas, wo du sagst, ja, das hat mir jetzt gerade Freude gemacht oder macht mir immer Freude?
Ja, da habe ich schon etwas.
Schön.
Das ist ein Projekt, das ist wahrscheinlich das Filmprojekt in der Schweiz, also eben international, wegen dem haben wir immer noch das grösste Filmprojekt, das ich etwa 4 Jahre begleitet habe. Aber das nicht als Funder, sondern einfach als Dani.
Okay.
Und das ist eins von diesen. Ja, ist das grösste Crowdfunding-Projekt. Also, im ersten Schritt haben sie ein klassisches Crowd-Supporting-Projekt gemacht. Und im zweiten Schritt haben sie dann ein Crowd-Investing-Projekt daraus gemacht.
Okay.
Das Gesamtbudget von diesem Low-Budget-Film war irgendwo bei 3,5 Millionen. Also, ihr merkt, es geht um einen Splatter-Movie oder Splatter-Comedy. Und ich bin ein totaler Splatter-Fan. Also, meistens sind die Filme ab 18. Und das ist Mad Heidi.
Also
die Mad Heidi nicht kennen,
sehr schön.
Geht Mad Heidi schauen, ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Hat dort sogar eine kleine Rolle gehabt.
Ah, aber das habe ich nicht gesehen.
Ich bin Käsewissenschaftler.
Okay.
Nein, und ich habe das Projekt etwa 4 Jahre begleitet, auch mit grosser Freude. Und ja, da vielleicht auch ein Tipp, auch wenn es ein bisschen platt tönt, aber möchte ich das, was ich möchte, aus Leidenschaft. Und dann kommt eine Vision, ein Traum, meistens dann auch ins Gute. Wie das Projekt Mad Heidi, weil der Johannes, der Regisseur von Mad Heidi, hat über 10 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Und dann ist es losgegangen, eben circa vor 5 Jahren mit einem Plakat auf Facebook und Instagram. Ja. Das hat dann ziemlich für...
Aufruhr.
Ja, Aufruhr ist übertrieben, aber viel Likes, viel.
Ja, sicher. Also ich habe es dort auch schon gesehen und bin natürlich.
Und dann ist der erste Trailer gekommen. Normalerweise macht man einen Trailer zu einem Film, ja, nachdem der Film abgedreht ist.
Genau.
Sie haben den Trailer vorher dann gemacht mit der Idee, wir gehen mit dem Geld sammeln. Und das ist sofort weltweit, also international. Ja. Und das hat wirklich eingeschlagen, sensationell. Also ich bin. Ja, könnt einfach mehr in die Heidi schauen. Weil ich dort auch mit investiert habe, ich komme dort dann auch, Alex, so. alle paar Wochen komme ich auf mein Wallet irgendwie 50 Rappen, Franken, 20 etc.
Das ist gut.
Zurückzahlt über.
Das ist doch schön. Das ist doch schön. Nein, aber das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und ja, meine letzte Frage ist eigentlich relativ einfach. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am besten?
Also wenn man weder eine Telefonnummer noch eine E-Mail-Adresse rum ist, dann gehst du einfach auf eine Suchmaschine deiner Wahl und dann gehst du dort ein, Daniel Lütolf Luzern, und dann wirst du eigentlich alles finden. Oder du gehst direkt auf funders.ch unter Kontakt, oder du gehst auf groovedan.com, dort hast du auch alles. Ja, also ich glaube, das sollte keine Schwierigkeit sein.
Ich glaube es auch nicht, und sonst, wenn es eine Schwierigkeit ist, könnt ihr auch in die Shownotes von dieser Episode schauen. Dort habe ich es dann auch noch verlinkt, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir die gerade zusammen haben. Und an dieser Stelle danke vielmals für deine Zeit, Dani. Hat mir sehr viel Spass gemacht.
Ja, gleichfalls. Danke dir, Adi. Sinnhaftigkeit finde ich etwas sehr Wichtiges. Und da muss man sich natürlich immer wieder frisch, quasi nicht resetten, aber wieder reflektieren. Jetzt das Engagement, ist das wirklich noch mit Sinn erfüllt? Für mich persönlich? Ja, nein. Oder? Und dann tust du es dann halt entsprechend korrigieren und anpassen, so dass man wieder Zeit kann schaffen kann.